RD.
Im Juni kommt denn mal da hoffentlich so langsam der Sommer. Und wenn es abends noch warm ist, ist es doch besonders schön, mit einem Gläschen draußen zu sitzen. Wobei wir hier in Saarbrücken sind ja so verwegen, dass wir auf unserem St. Johanner Markt schon ab 10 Grad Außentemperatur draußen essen und trinken. Savoir vivre, ein schöner roter, ein weißer oder auch in den letzten Jahren besonders häufig ein Rosé dazu. Solange man in Maßen trinkt und bewusst genießt, ist dagegen ja kaum was zu sagen. Möglicherweise wäre aber der Genuss noch intensiver, wenn man mehr wüsste über dieses potenziell edle Getränk und über die Weinkultur. Dazu kann uns unser heutiger Gast sehr fundiert Auskunft geben. Er ist weithin anerkannter Weinjournalist, war lange Zeit in der Chefredaktion der Zeitschrift Vinum. Er hat in dieser Zeit nach eigenen Angaben in einem Jahr 2.000 bis 3.000 Weine verkostet und er besitzt einen Weinberg an der Terrassenmosel. Herzlich willkommen, Carsten Henn, zugeschaltet aus Köln. Hallo.
Hallo, Herr Schmieding, grüße Sie.
Gebrauchsanweisung für Wein. So heißt das Buch von Carsten Henn. Es bietet viele interessante Fakten über die Welt des Weins, viele ganz konkrete Tipps für Weinnovizen, wie man sich der Materie nähert, aber auch ganz praktische Hinweise für alle, die beispielsweise im Discounter sich nicht einen schlimmen Chateau Aspirin andrehen lassen wollen. Und ich sag's gleich, es ist keine Feier des Alkoholkonsums, im Gegenteil, auch der schädlichen Wirkung des Alkohols und den teils irreführenden Studien, die Wein mit Gesundheitsförderung in Zusammenhang bringen, widmet Carsten Henn ein Kapitel. Und natürlich spielt der Klimawandel eine Rolle. Mein Lieblingszitat aus dem Buch ist allerdings, es gibt Weine, die mit den Jahren besser werden, dann gibt es aber Jahre, die nur mit Wein besser werden. Herr Henn, stimmt es, dass jedes Getränk, das Sie in die Hand bekommen, dass Sie das schwenken müssen?
Das stimmt tatsächlich. Also gerade wenn ich so eine lange Weinprobe hatte und habe irgendwie 200, 300 Weine gehabt und diese automatische Bewegung und dann sitzt man danach zusammen und hat ein Glas Wasser, dann schwenke ich das. Also das kriege ich nicht mehr raus aus dem Handgelenk.
Also Ihren Kaffee haben Sie heute Morgen auch schon geschwenkt?
Den habe ich auch schon, geschwenkt. Dabei tut es dem ja gar nicht gut, aber es muss einfach sein, sonst fühlt es sich für mich falsch an.
Warum ist das Schwenken beim Wein so wichtig?
Ja, weil man dann Aromastoffe löst. Es gibt ja immer so die ganz hohe Schule der Verkostung, dass man zuerst schaut, wie ist die Farbe eines Weins und dann näherte man sich auch mit der Nase so in verschiedenen Abständen dem Wein und dann schwenkt man den eben, damit sich die Aromastoffe so ein bisschen besser lösen können. Das ist eigentlich der Grund dafür. Im Idealfall kann man auch die Hand drauf halten. Das kenne ich allerdings eher von Whisky-Verkostung, dass man das macht und dann lüftet. Aber es gibt auch immer mehr Weinfreaks, die das machen, um wirklich so eine richtige Konzentration zu haben und dann so einen tiefen Zug zu nehmen und zu schauen, was hat der Wein eigentlich zu bieten.
Heißt aber bei einem qualitativ nicht so guten Wein, dann arbeite ich durch das Schwenken auch die nicht so guten Sachen stärker heraus.
Oh ja, das ist tatsächlich so. Es gibt auch einige Weingläser, die sind wirklich wie Lupen für Weine. Also wenn da ein Weinfehler drin ist, dann findet das Glas diesen Fehler. Und wenn man dann schwenkt, dann kriegt man so eine richtige Faust ins Gesicht. Also da würde ich von abraten. Also schwenken nur bei guten Weinen oder Kaffee.
Was sind denn gängige Weinfehler? Den Begriff müssen wir mal einführen.
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, es gibt viel, viel weniger Weinfehler als früher. Da kann man wirklich mal so eine Beruhigung aussprechen. Ich habe vor Jahren mal ein Buch geschrieben, das hieß Die besten Supermarktweine und habe mich da wirklich quer durch die Sortimente sowohl vom LEH wie auch von den Discountern getrunken. Und was da auf der untersten Ebene teilweise verkauft wurde, war wirklich grottenschlecht. Das waren teilweise Sachen mit mehreren Weinfehlern gleichzeitig, wo ich dachte, wie kann das überhaupt in Umlauf gebracht werden? Das ist ja schrecklich. Mittlerweile gibt es so viele Mittelchen und Möglichkeiten, die Weine sauber zu machen, dass man eigentlich kaum noch einen so richtig fehlerhaften Wein erwischt. So der bekannteste Weinfehler ist natürlich der Korkschmecker. Das passiert auch tatsächlich immer noch und es gibt so Statistiken, die sagen, jeder siebte, jeder zehnte Wein, je nachdem, wer so die Statistik gemacht hat. Aber es gibt auch immer mehr Schraubverschlüsse. Aber Korkschmecker wäre so der Klassiker, der auch im Restaurant mal passieren kann, wenn man einen teuren Wein bestellt hat und dann kommt was und man denkt, ah, das ist aber so ein bisschen... So ein bisschen muffig. Das ist so ein klassischer Fehler. Was man auch noch kennt oder vielleicht mal gehört hat, ist das Mäuseln.
Mäuseln.
Und das ist wirklich genauso ekelhaft, wie es klingt, denn es riecht dann nach Mäuseurin und man hat das manchmal bei Glühwein, weil da wird natürlich dann auch wirklich der letzte Schluck reingeschüttet, weil da wird der eh dann versetzt mit anderen Dingen. Und das ist so ein Fehler, der auch wirklich, wirklich fies ist. Aber ich glaube tatsächlich, die meisten, die auf irgendwelchen Christkindl- und Weihnachtsmärkten Glühwein trinken, die kriegen das gar nicht mit. Also das ist dann so heiß und man ist so im Gespräch, dass man auch gar nicht merken würde, wenn so ein Wein...
auch so gezuckert. Ja. Sie sagen ja auch, Wein ist ein narratives Getränk und kein eremitisches. Man muss drüber sprechen. Jetzt haben Sie eben die Supermärkte erwähnt. Sie stellen auch im Buch klar, das sind Deutschlands größte Weinhändler, die Supermärkte und Discounter. Stimmt das?
Ja, mit Abstand. Also der größte Weinhändler in Deutschland, man traut sich es ja kaum zu sagen, ist Aldi. Das ist so. Und der Durchschnittspreis, der steigt immer mal wieder so ein bisschen, den der Deutsche bereit ist, für seine Flasche Wein auszugeben. Aber ich glaube, aktuell liegt er irgendwie bei 2,70 Euro. Nageln Sie mich nicht fest, aber es ist ein sehr, sehr niedriger Betrag. Und wenn man überlegt, dass da auch noch irgendwie Zwischenhändler was dran verdienen wollen und man Kosten hat für Glas und Etikett, dann weiß man, so richtig viel kann für den Wein selbst da gar nicht mehr rumkommen.
Also 2,70 Euro, da sagen Sie von vornherein, das kann überhaupt nichts sein, das ist nicht möglich.
Ja, also zumindest nicht irgendwie ein Wein, der jemanden, der auch schon mal 3 Weine getrunken hat, halbwegs interessieren kann. Also wie gesagt, fehlerhaft muss das nicht sein. Das kann irgendwie halt irgendwie halbwegs sauber sein. So. Und wenn man es kalt trinkt, also je kälter, desto besser. Man kennt das ja, wenn man in irgendeinem Restaurant ist und man bestellt den Pinot Grigio und dann kriegt man so ein gekühltes Getränk. Dann hat das schon seinen Grund. Weil wenn das wärmer wird, dann merkt man nämlich, dass so ein Wein so ein paar Aromen hat, die irgendwie unsauber sind oder muffig sind oder so. Oder also wenn man schlechten Wein hat, kalt trinken, aber eigentlich für 2,70 Euro, nee, so ist eigentlich nicht wirklich was möglich.
Sie schreiben im Buch tatsächlich, jeder Euro mehr, den ich bereit bin, sagen wir mal, in diesem Kontext, in diesem Segment auszugeben, der bringt dann auch eine deutlich spürbare Qualitätssteigerung.
Absolut, ja. Also je günstiger der Wein ist, desto entscheidender ist es, ob ich 1 oder 2 Euro mehr ausgebe. Also wenn man nachher einen Wein hat, der kostet 30 oder 40 Euro, dann ist das mehr so die Frage, ne, welcher Stil, welches Weingut gefällt mir besser. Manchmal zahlt man eben auch, wie überall im Leben, für den Namen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich habe ein australisches Weingut und da ist ein Wein der Rebsorte Sauvignon Blanc und der eine kostet 5 und der andere 7 Euro, dann weiß das Weingut sehr genau, warum der eine Wein im Verhältnis so viel mehr kostet als der andere. Und das wird man dann auch schmecken. Also das ist innerhalb von Weingütern oder auch von Genossenschaften, ist das sehr, sehr klar, wie sie ihre Preispyramide haben. Und da lohnt es schon einfach zu sagen, komm, ich probiere mal, vielleicht schmeckt der besser. Wobei das Entscheidende ist, und das ist, glaube ich, das, was viele nicht machen, die haben einmal den günstigen Wein und dann trinken so 2 Wochen später den besseren und denken, ja, die haben ja beide irgendwie geschmeckt. Aber wenn man sie nebeneinander stellt, das ist der entscheidende Punkt. Immer die Weine nebeneinander stellen und das kann jeder, egal, wenn man auch nur Bier trinkt. Also ich habe einen Kumpel, der ist wirklich überzeugter Biertrinker, aber wenn ich ihn 2 Weine nebeneinander stelle und sage, probier die mal und sag mir, welcher dir besser schmeckt, dann kann sogar der sagen, ah ja, also der eine schmeckt, aber der sagt dann sowas wie, schmeckt ein bisschen nach Meer oder so, oder der eine hat ein bisschen, der ist frischer aber er kann das benennen und das geht jedem von uns so und dann kann man auch sagen, den trinke ich lieber und das hilft enorm.
Das ist schon ein erster Tipp, also dass man sich immer ein bekanntes nimmt oder ein bekanntes Getränk und das dann immer vergleicht, also immer im Doppelpack sozusagen sich heranarbeitet. Absolut. An die Weinkultur. 0681 65 100 ist unsere Nummer, WhatsApp und Telefon. Hier ist eine erste Frage.
Warum findet man Metallverschlüsse häufig an Weißwein, aber selten an Rotweinflaschen?
Ja, es gibt da tatsächlich keinen vinophilen Grund für, sondern es ist einfach eine Gewohnheitssache, dass in Deutschland grundsätzlich der Drehverschluss oder es gab tatsächlich auch mal ein paar Weine, die mit Kronkorken verschlossen worden sind, das hat sich aber gar nicht durchgesetzt, dass das bei uns ein schlechtes Image hat. Also in Australien zum Beispiel ist es so, dass sogar der berühmteste Wein des Landes, der legendäre Grange von Penfolds, auch der teuerste Wein des Landes, mit Drehverschluss verschlossen wird. Das ist ein Rotwein. Und in Deutschland ist das so, dass man einfach, ja, es wird einfach nicht akzeptiert vom Markt her. Und eher noch bei Weißwein, dass man sagt, ja gut, die sind frisch. Und da ist es wohl von der Assoziation her so, dass man denkt, Drehverschluss, okay, ist in Ordnung. Aber bei Rotwein verlangt der Kunde dann eben doch den Korken und ist da nicht von abzuhalten.
Das ist die Tradition. Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, der Drehverschluss sorgt ja zumindest dafür, dass man dieses Korkproblem nicht hat. Es ist aber, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, nicht mehr ein Indikator dafür, dass das ein minderwertiger Wein ist, wenn der nun einen Drehverschluss hat.
Nee, also eigentlich sagt es über die Weinqualität nichts aus, aber es ist halt in Deutschland weiterhin so, dass eigentlich die besten Weine bei den meisten Betrieben weiterhin mit Kork verschlossen werden, dann meist auch relativ teure Kork, damit man eben diesen Korkschmecker umgeht und man sich eigentlich nur traut, das bei günstigen Weinen zu machen. Aber es gibt auch Spitzenwinzer wie zum Beispiel Jona am Kaiserstuhl, die machen das auch bei ihren Spitzenweinen. Und ich habe so viele Weine gehabt, wo ich viel Geld für ausgegeben habe und dann mache ich die auf und teilweise auch in der schönen Runde mit Freunden und dann hat man Korkschmecker und dann hat man natürlich keine zweite Flasche von einigen dieser tollen Weine und dann ärgert man sich. Und der ganze Abend, ich will jetzt nicht sagen, der ganze Abend ist dahin, aber das ist natürlich schon frustrierend. Und man kann den dann auch nicht, wenn ich so einen 10, 15 Jahre alten Wein habe, den brauche ich dann auch nicht bei dem Winzer umzutauschen oder so. Das ist dann halt vorbei. Und dann ist es halt viel, viel schöner, wenn man weiß, okay, ich habe einen Drehverschluss, da geht nichts schief und kann mich darauf freuen, dass der Wein auch ordentlich im Glas steht. Wobei, das muss man jetzt sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Weine reifen mit dem Drehverschluss langsamer als die mit dem Kork. Also die werden potenziell eher ein bisschen frischer schmecken und wenn man dann so Trinkempfehlungen hat, die dann sagen, ja, lassen Sie den Wein mal 10 Jahre liegen, dann wird der richtig gut, dann müsste man beim Drehverschluss dann noch ein paar Jährchen drauflegen.
Anne Nierenberg aus Nalbach hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Sie schreibt, Aussage von Fachleuten, sogar eine Flasche Biowein muss nicht teurer sein als 12 Euro. Was begründet die Preishöhe vieler Weine? Nur Marketing? Die Frage von Anne Nierenberg.
Ja, es gibt viele Faktoren, die das Ganze begründen. Ja, es gibt auch Bioweine für 5, 6, 7 Euro. Ne? Also das ist auch durchaus möglich. Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel, ob man eine Handlese hat oder eine Maschinenlese. Es ist das gar nicht schlimmer, wenn man eine Maschinenlese hat, also nicht grundsätzlich, wenn man so eine Fläche hat, wo man da durchfahren kann und das auch zum Beispiel eine Vorlese händisch macht. Also man schneidet schon mal die Trauben raus, die nicht ganz so perfekt sind. Und dann kann man mit der Maschinenlese durchgehen zum idealen Zeitpunkt der Lese. Das spart aber natürlich viele Hände und viel Geld. Und dann ist beim Wein natürlich die Frage, lagere ich den zum Beispiel in neuen Holzfässern, in sogenannten Barrique vor allen Dingen. Die kosten wirklich viel Geld und dann kommen Kosten dazu, genau wie Marketing etc. pp. Aber klar, für 12 Euro kriegt man wunderbare Weine. Also das ist zwischen 5 und 10 Euro gibt es ganz tolle Weine und es ist jetzt auch, obwohl der Bio-Weinbau aufwendiger ist, vor allen Dingen, weil sie eben zum Beispiel nicht alle Spritzungen durchführen können oder dürfen, die so ein konventioneller Winzer hat. Mhm. Aber das ist problemlos möglich. Mhm.
Sie haben das Barrique-Fass erwähnt, das Eichenholzfass. Und ich glaube, im Buch ist die Formulierung, das ist so ein bisschen ja die Würze des Winzers. Mit dem Holz würzt er den Wein. Das ist ja offenbar ganz wichtig, wo der Wein reift. Sie schreiben aber, manchmal werden auch heute einfach nur Holzchips oder Holzaroma zugegeben. Ist diese Form der Würzung erlaubt oder rümpft da der Weinkenner schon die Nase?
Der Weinkenner rümpft auf jeden Fall die Nase. Ich meine, der Weinkenner rümpft sowieso gerne die Nase. Deswegen ist das eine gute Gelegenheit dafür. Ja, also es ist tatsächlich erlaubt. Es gibt sogar irgendwie Wein, also Holzaroma, was man zusetzen kann. Es ist unterschiedlich, wo wie was erlaubt ist. Holzspäne im größten, weitesten Sinne. Holzspäne sind eher so Chips, die man da reingibt, sind erlaubt. Es gibt auch so Holzstehlen, sind auch erlaubt, um so einen Holzgeschmack zu kriegen. Aber um so einen feinen Geschmack zu kriegen, ist dann doch das Fass nicht zu ersetzen. Aber es gibt eben viele Weingenießerinnen und Weingenießer, die möchten halt gerne so ein bisschen das Gefühl von Holz haben oder auch von Holzwürze. Es schmeckt ja nicht nach Holz, sondern es schmeckt ja eher nach Nüssen und nach Vanille oder nach Kokosnuss. Und es gibt einige Winzer, die sind wirklich, die greifen wie ins Wirtsregal und nehmen dann von der einen Tonnellerie, also von der Küferei, das eine Fass und das ist so getoastet. Also jetzt kommen wir natürlich total ins Detail, aber es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie das Fass Einfluss auf den Weingeschmack
nehmen kann. Ja, der Geschmack wird einfach komplexer, das verstehe ich als Laie. Das ist nicht nur süß oder nur sauer, da kommen ganz andere Noten dazu, die eben das auch so faszinierend machen, diesen Geschmackseindruck. Eine nächste Frage.
Was halten Sie von alkoholfreiem Wein und ist die Herstellung analog zu alkoholfreiem Bier?
Alkoholfreie Weine. Es ist ein Trend geworden. Also ich weiß noch, wirklich vor 10 Jahren, so ist das total marginal gewesen und man hat da weder drüber geredet noch das getrunken. Aber mit der großen Wellnesswelle, die uns alle erfasst und mit den wichtigen Gesundheitsfragen, es gibt jetzt einige hippe Erzeuger für alkoholfreie Weine. Die Produktionsmethoden sind schonender geworden. Also die Produktion ist so, dass man erstmal einen normalen Wein herstellt mit Alkohol und entzieht diesem dann später wieder den Alkohol. Mhm. Und mittlerweile würde ich sagen, ja, die Sachen sind schon besser geworden. Also Sie merken, ich quäl mich hier mit einer Antwort.
Also Sie schreiben so ein bisschen, also so, ich habe so verstanden, die etwas frischeren, also die sagen wir mal saureren, leinartig ausgedrückt, die sind trinkbar.
Genau, weil man dann eine Säure hat, die dem Wein noch so ein bisschen Schwung gibt. Also die wirken schon, finde ich, immer ein bisschen matter so. Und wenn man Säure hat und vielleicht auch eine Aromarebsorte, sowas wie Gewürztraminer, Muscatella, also Sorten, die extrem duftig sind, dann hilft das dem Wein. Aber ich finde zum Beispiel, ich trinke gerne mal ein alkoholfreies Bier, so das macht mir auch Spaß, obwohl da die Unterschiede auch sind, aber ich finde, beim Wein sind sie viel, viel größer. Aber ich erwarte, dass wir hier in den nächsten Jahren auch noch eine Verbesserung erfahren werden. Aber natürlich malträtiert man den Wein in gewissem Maße, wenn man ihm den Alkohol entzieht. Mhm. Ja, also das ist natürlich klar.
Ich empfehle an dieser Stelle unseren Podcast mit dem Arzt Dr. Gernot Rücker. Wir sind hier öffentlich-rechtlich. Er hat letzten Oktober in dieser Sendung sehr eindrücklich die Gefahren des Alkoholismus beschrieben, des Alkoholkonsums. Finden Sie in der ARD-Audiothek. Das Interessante ist gleichzeitig, sagt Rücker, der Mensch hat ein Recht auf Rausch und der Rausch gehört zur Kultur. Also das, so verstehe ich Sie aber auch im Buch. Gerade weil Sie Wein lieben, halten Sie auch selbst Maß, weil Sie die schädlichen Wirkungen des Alkohols ja auch nicht negieren.
Absolut, ja, den Mann finde ich gut, also den Satz, das Recht auf Rausch. Ja, also wir brauchen Wein nicht trinken aus Gesundheitsgründen. Also das ist Nervengift, das ist klar, und mittlerweile, es gab ja immer diese Legende, so ein, zwei Gläser für den Mann und ein Glas für die Frau. Das ist nicht nur nicht schädlich, sondern das ist gut. Ja, damit hat die Weinindustrie natürlich richtig viel Wein verkauft. Mhm. Aber es ist Blödsinn. Also müssen wir nicht drüber reden. Wein ist, also Alkohol ist schädlich, in welcher Form auch immer. Aber ich finde auch, dass der Rausch ein Grundrecht des Menschen ist und dass wir das manchmal ganz, ganz dringend benötigen. Und ein Weinrausch ist sehr, sehr schön. Aber es stimmt, ich bin sehr, also ist es nicht so, als würde ich, nur weil ich Weinjournalist bin, mir jeden Abend die Kante geben oder so. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, es gibt so die Wirkungstrinker und die Genusstrinker. Mhm. Und ich als Kölner in der Nähe ist ja das Ahrtal, und früher fuhren da dann die Touristengruppen mit den Bussen hin und es ging wirklich nur um Druckbetankung. Also Geschmack war nebensächlich, möglichst schnell knalledicht werden, und das hat sich total gedreht. Also jetzt haben wir, wer Wein trinkt, ist eigentlich fast immer ein Genusstrinker. Wer Wirkungstrinker ist, der greift zu anderen Sachen und der möchte eben auch die Aromen erschmecken, der möchte auch was über das Getränk wissen, und wer ein Getränk so sehr schätzt, ne, der knallt sich damit eben nicht die Birne zu, sondern der genießt das und weiß das zu schätzen. Und ich finde, das ist die viel, viel schönere Form des Genusses, als da einfach einen nach dem anderen reinzudrehen.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie beurteilen Sie die im Wein enthaltenen Sulfide in Bezug auf die Gesundheit des Menschen?
Ja, Sie sind weder Arzt noch Chemiker, haben Sie mir vorher gesagt, aber Sie mögen vielleicht trotzdem was dazu sagen.
Das ist ein richtig, richtig heißes Eisen. Es klingt so harmlos, die Frage nach dem Schwefel, aber da ist die Wein-Community sehr gespalten drüber. Also ich hole ein bisschen weiter aus, was bei dem Thema nötig ist, weil es gibt diese Naturwein-Bewegung.
Das ist ein Trend, ne?
Richtiger Trend. Und es gibt zum Beispiel in hippen Städten wie Wien oder Berlin gibt es einige Bars, die bieten auch nur noch Naturwein an, und alles andere ist für die quasi untrinkbar geworden und wird so richtig auch verachtet. Wenn man es ganz runterbrechen will, sagt der Naturwein, ich habe den Traubenmost oder die Maische und ich gebe nichts hinzu an Mittelchen und ich nehme aber auch nichts aus dem Wein raus. Also ich belasse ihn so natürlich wie irgend möglich. Und eines dieser Mittelchen, was da relativ zentral, wo das Augenmerk drauf ist, ist der Schwefel. Und der wird ja zur Konservierung, zur Haltbarmachung des Weines eingesetzt, damit der biologisch nicht noch irgendwie die Luzi abgeht. Mhm. Damit der Wein eben, wenn er beim Kunden im Keller ist oder auch am Tisch im Restaurant, dass der nicht noch nachgegärt ist oder sowas, oder die Flasche im Keller explodiert, weil irgendwas passiert ist. Das geht auch, ist mir auch schon passiert, also auch beim Naturwein. Plötzlich macht's Krach und ich gehe in den Keller und sehe, die Flasche ist wirklich hochgegangen. Aber keine Angst jetzt, also die Naturweine, die heute auf den Markt kommen, sind eben doch so produziert mit so viel Augenmerk, dass das wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen passiert. Ich persönlich bin da nicht so dogmatisch. Also ich finde, Dogmatik hat in einem Bereich wie Genuss und Wein nichts zu suchen. Es gibt Weine, vor allen Dingen, wo man sagt, die sollen wirklich lange reifen oder die sollen so ein Potenzial haben. wo so ein bisschen Schwefel wirklich hilft. Und es gibt aber auch tolle Weine, die eben nicht geschwefelt sind. Und die Naturweinfreaks sagen halt, ja, man spürt das direkt, dieser Wein ist noch lebendig, weil der Schwefel eben in gewissem Sinne das Leben, ich setze das mal in Anführungszeichen, ich hoffe, man hört das, das Leben im Wein beendet. Also ich finde, nee, also ich mache ja auch selber ein bisschen Wein in Projekten und ich habe sowohl Weine, wo die geschwefelt sind, wie die nicht geschwefelt sind. Das kommt auch ganz drauf an, was das für ein Wein ist, wie viel Restzucker der hat. Und also man soll mal die Kirche im Dorf lassen bei dem Thema.
Im Gegensatz zu den Naturweinen mögen ja die Kunstweine sein, von denen man vor einigen Jahren noch gelesen hat. Kunstweine aus den USA, Verfahren, die hierzulande verpönt waren, habe ich gelesen. Also zum Beispiel die sogenannte Fraktionierung, dass da der Wein in seine Bestandteile zerlegt wird und dann wieder zusammengemischt werden kann, dass er immer gleich schmeckt wie Coca-Cola. Ist das heute Alltag in den USA?
Ja, es ist... Es ist so diese Mehr vom Frankenstein-Wein. Ne? Also man nimmt so einen Wein auseinander, baut ihn neu zusammen und das hat dann gar nichts mehr mit Natur zu tun. Ich glaube, man muss bedenken, dass ein Wein immer ein Produkt ist aus Natur und Kultur. Und es gibt so einen Schieberegler, den kann man quasi in die eine Richtung und in die andere Richtung schieben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ein Wein, der üblicherweise, wie er üblicherweise hergestellt wird, jetzt ein reines Naturprodukt wäre. Ne? Mhm. Die Naturwinzer versuchen das, aber es ist erlaubt, einen Wein zu zuckern, um mehr Alkohol herbeizuführen. Es ist in manchen Jahren erlaubt, einem Wein Säure zuzuführen. Es ist erlaubt, Weinsäure herauszubekommen, also einen Wein zu entsäuern. Man legt einen Wein ins Fass, damit er andere Aromastoffe bekommt. Es gibt bestimmte Hefen, die ein oder andere Aromenvielfalt herstellen. Also die Winzer nehmen sowieso schon großen Einfluss auf das Naturprodukt. Und dieses Spinning Cone Callum ermöglicht eben, den Wein quasi so ein bisschen aufzuschlüsseln und wird vor allen Dingen benutzt, um den Alkohol einzustellen. Also wir haben halt durch die Klimakatastrophe das Thema, dass die Weine immer alkoholischer werden, aber die meisten Weingenießerinnen jetzt nicht unbedingt so einen 16% Prügel im Glas haben möchten. Und dann nimmt man einen Teil des Weines, also eigentlich auch nie den gesamten Wein, und gibt den in so eine Anlage und zieht dann eben was vom Alkohol raus. Diese Anlagen sind sehr, sehr teuer. Also ist jetzt nicht so, als könnte jeder Winzer sagen, komm, ich stelle mir so eine in den Keller. Und deswegen ist das eher etwas, was bei den großen Erzeugern, bei den großen Kellereien vorhanden ist. Die arbeiten eben auch mit allen Tricks und versuchen eben einen Wein herzustellen, der im Idealfall jedes Jahr gleich schmeckt. Die wollen halt dieses Coca-Cola-Phänomen bekommen. Ne? Aber ich sag mal, wer jetzt einen Wein beim Winzer kauft, der muss sich damit nicht auseinandersetzen. Das ist also, die geben ihr Geld lieber für neue Weinbergslagen oder teure Fässer aus, aber nicht für eine Spinning Cone Callum.
Ja, das Interessante ist ja, dass sie schreiben, dass im Gegensatz zu diesen, Coca-Cola-Weinen natürlich jeder einigermaßen natürlich hergestellte Wein abhängig ist vom Wetter, vom Klima, das in jenem Jahr war. Also heißt das, dass auch zum Beispiel ein ganz hochwertiger 2000-Euro-Wein ganz unterschiedliche Qualitäten und Jahrgänge haben kann, je nach Wetter und je nachdem, was dann hinten rausgekommen ist?
Absolut, ja. Das ist genau das Tolle. Ich meine, so ein 2000-Euro-Wein, der wird in jedem Jahr eine Qualität haben, die mehr oder weniger berechtigt, so einen Preis zu verlangen. Aber ja, das Jahr spiegelt sich im Wein. Der Klimaverlauf spiegelt sich. Und das ist eben das Schöne. Sie haben es eben schon gesagt, dass Wein eben ein narratives Getränk ist. Und wer sich damit auskennt, der trinkt so einen Wein und merkt, ja stimmt, das war jetzt so, ich bin ein sehr heißes Jahr und ich kann das spüren, hier sind andere Aromen drin, die kriegt man bei einem frischen Jahr überhaupt nicht und so. Im Bordeaux-Gebiet ist es so, dass die ja mit ihrer Cuvée spielen können, also Bordeaux das größte Weinbaugebiet der Welt und ich denke auch das berühmteste und dann haben die aber eben nicht nur eine Rebsorte, wie bei uns ist es üblich, einen Rebsortenreihen Wein zu haben, also man hat einen Riesling und da sind dann eben auch mindestens 85% Riesling drin, sondern die haben Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und können je nach Jahrgang gucken, welche Rebsorte sie mehr oder weniger in die Cuvée geben, um damit einen hochwertigen Wein zu kreieren, andererseits eben auch die Stilistik eines Hauses fortzuführen. Und das ist so die Kunst, also einerseits sich selber treu zu bleiben, dem Einfluss der Handschrift des Winzers, andererseits auch dem Jahr, dem Klima und dem Wetter Verlauf Raum zu geben.
Wolfgang Zapp hat uns geschrieben, eine WhatsApp 0681 65 100. Ja, was halten Sie von Cuvées insgesamt?
Ah, ja, finde ich gut. Warum nicht? Also ich finde es total spannend, Rebsorten zu küvettieren.
Also küvettieren heißt nochmal was konkret?
Zu vermählen, zu verschneiden.
Vermischen,
also, oder eigentlich vermischen. Ne? Also wenn man es ganz profan sagt, dann schüttet man die zusammen. Das klingt dann nun nicht mehr so schön. Der Franzose spricht häufig von der Mariage, der Verheiratung. Eigentlich ist der Gedanke eines Cuvées, dass man hat zum Beispiel eine Rebsorte, die hat eine ganz, ganz tolle Frucht, aber da fehlt es vielleicht in der Struktur des Körpers, und man hat eine andere Rebsorte, die hat eine tolle Säure, aber die hat nicht so eine schöne Frucht. Und dann vermählt man die beiden Rebsorten, nimmt also ein bisschen was von der einen und von der anderen und schafft ein größeres Ganzes, was eben stärker ist als die Einzelteile. Also wirklich hohe Herausforderung an Winzerinnen und Winzer, das zu machen. Ich habe also riesen Respekt vor denen, die das machen. Und ich finde eben auch, dass es eine tolle Art und Weise ist, so das Beste herauszuholen. Aber ich glaube, darauf zieht die Frage ab. Es ist eben meist etwas anderes, als einen Wein aus einer Lage zu haben. So dass man sagt, hier ist die Lage XY. Und da kommt der Wein her. Und bei einem Cuvée ist es eben, es gibt natürlich Lagen-Cuvées, wo alle Weine aus derselben Lage kommen, aber eben auch welche, wo verschiedene Lagen verschnitten werden, wo dann eben nicht mehr so diese ganz klare Zuordnung da ist. Das ist jetzt typisch für Lage XY, Rüdesheimer Berg Rottland, so schmeckt er eben oder so.
Carsten Henn ist heute unser Gast, Weinexperte. Sein Buch trägt den Titel Gebrauchsanweisung für Wein. Uns erreichen Sie per WhatsApp 0681 65 100. Hier ist eine nächste Frage.
Welche Rebsorten hält der Autor im Weinanbaugebiet der Mosel für zukunftsfähig?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das fragen sich viele Winzerinnen und Winzer. Also ich selber habe ja auch einen Wingert an der Mosel, an der Terrassenmosel in St. Aldegund. Eine Steilstlage, es gibt also tatsächlich die Steigerung von Steil, ist Steilst. Um die Ecke ist der Bremer Kalmont, der immer so als steilster Weinberg Deutschlands, wenn nicht Europas, wenn nicht der Welt gilt, wobei Steilheit eben auch schwierig zu berechnen ist, weil so ein Weinberg natürlich nicht immer nur eine Ausrichtung, eine Steilheit hat. Ich habe noch in meinem Wingert Riesling stehen, alte wurzelechte Reben, die sehr, sehr tief wurzeln und eben nicht die Problematik haben mit der Wassernot. Also Trockenstress ist das dann, das, was man im Sommer hat. Wir merken das ja jetzt schon, die Winter werden deutlich feuchter, die Sommer werden trockener. Das sind viele unserer Reben nicht gewöhnt, und man muss Antworten darauf finden. Ich glaube, dass die Zeit des Rieslings noch nicht vorbei ist. Also wenn ich jetzt neu anpflanzen würde, würde ich weiter auf den Riesling setzen. Ich glaube, was in Steillagengebieten wie der Mosel zukunftsträchtig sein könnte, sind die sogenannten pilzwiderstandsfähigen Sorten, die sogenannten Piwis. Das sind Züchtungen, die weniger Spritzungen brauchen, die ja in Steillagen sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig sind. Und gerade was den Klimawandel betrifft, kann man eben auch mit unterschiedlichen Unterlagen arbeiten. Wir kommen jetzt sehr ins Spezielle, aber wenn man das so ein bisschen auseinanderdrechselt, dann sind Weinreben eben nicht, ich sag mal, eine komplette Pflanze, sondern wegen der Reblaus haben wir ein Unterteil, ne? Also das Wurzelwerk, und darauf wird eben der Edelreiser gepfropft.
Und die Reblaus stammt aus den USA,
habe ich gelernt. Die haben wir den USA zu verdanken. Und die wurzelechten Rebstöcke sind also komplett Riesling, und bei den heutigen Pfropfreben ist es eben so, dass man den Unterteil aus den USA hat und der obere Teil ist eben die Edelrebe, und damit macht man eben der Reblaus den Garn aus. Und da kann man aber eben unterschiedliche sogenannte Unterlagen nehmen. Einige sind schwachwüchsiger, andere sind starkwüchsiger, und kann so ein bisschen justieren, dass der Wuchs entsprechend der Klimaveränderung ist. Ich glaube, es gibt auch einige, die sagen, das wird ein Rotweingebiet werden. Das kann natürlich auch sein, wenn es wärmer wird, dass man eher rote Rebsorten haben wird, hat man auch schon. Es gibt tolle Spätburgunder von der Mosel, aber vielleicht wird es irgendwann auch noch ganz viele tolle Shiraz geben oder Cabernet Sauvignon. Ich glaube, man hat an der Mosel noch ein paar Jahrzehnte, wo man das ausprobieren kann. Wenn ich jetzt ganz südliche Weinbaugebiete sehe, in Spanien oder Frankreich, die haben ganz andere Nöte aktuell, aber irgendwann kommt das wohl auch auf die Moselwinzer zu.
Das Hauptproblem beim Weinbau ist der Wassermangel, das haben Sie eben nochmal gesagt. Da ändern möglicherweise auch die Regeln Regenzeiten nichts, die wir gerade erleben. Sonneneinstrahlung ist ein großes Problem, schreiben Sie. Wind muss in richtigem Maße vorhanden sein. Die Frage von Martin Rees dazu, was verändert der Klimawandel im Weinbau? Weine werden schwerer, schreibt er, und Eiswein wird weniger. Mhm. Aber gibt es auch eine Nordwanderung mit neuen Anbaugebieten oder neuen resilienten Rebstöcken, fragt Martin Rees.
Ja, beides. Also die resilienten Rebstöcke sind diese pilzwiderstandsfähigen.
Also die eine andere Wurzel aus den USA haben.
Ne? Das sind tatsächlich Hybride, wo das eingezüchtet oder eingekreuzt worden ist. Und die vor allen Dingen hinsichtlich der Spritzung so resilienter sind, also oder eigentlich nicht hinsichtlich der Spritzung, sondern eben der Schädlinge. Mhm. Und es gibt eben auch Rebsorten, die schon darauf hingezüchtet werden, dass sie mit dem Klimawandel oder mit Wassermangel besser zurechtkommen. Also da sind die Rebzüchter schon stark dran, weil das natürlich der Zukunftsmarkt ist. Die Weinbaugebiete wandern nördlich. Also wir haben in Deutschland auch schon in Schleswig-Holstein größere Weinflächen. Auf Sylt wird Wein angebaut und in Dänemark auch schon. Mhm. Und was wirklich auch qualitativ durchaus spannend ist, sind die Schaumweine aus Großbritannien, also England, Südengland. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Schaumweine. Die haben auch einen ähnlichen Boden wie in der Champagne, haben aber ein anderes Klima. Also das spielt denen absolut in die Hände. Und wer weiß, wie es in 20, 30 Jahren aussieht, ob da nicht Südengland tatsächlich die neue Champagne ist, weswegen auch große Champagnerproduzenten da ganz viel Geld investieren.
England entwickelt sich zur Wunschheimat des Weins. Diesen Satz habe ich mir auch rausgeschrieben. Bin ich sehr interessant. Das hat tatsächlich mit dem sich verändernden Klima zu tun. 0681 65 100 ist unsere WhatsApp-Nummer. Eine nächste Frage.
Meine Frage, können Sie mir bitte erklären, oder kann der Autor mir bitte erklären, was es bedeutet, veganer Wein? Wie wird veganer Wein hergestellt?
Veganer Wein, ja.
Das Interessante finde ich ja auch, dass man gar nicht auf dem Schirm hat, dass tierische Proteine überhaupt für normalen, in Anführungsstrichen, Wein gebraucht werden.
Das stimmt, weil es dieses Bild gibt des reinen Weins. Ne? Auch das Sprichwort reinen Wein einschenken, da ist eigentlich das Gefühl, das sind Trauben und die werden vergoren und da ist sonst nichts mit dabei. Das ist eine schöne Idee. Das ist wieder diese Naturwein-Idee, aber in der Praxis ist das meist nicht so. Ich würde mal damit anfangen, so 100% veganen Wein. Also wer jemals im Wingert gearbeitet hat und Trauben gelesen hat, der kann Ihnen eigentlich nicht guten Gewissens sagen, dass das veganer Wein ist.
Warum? Weil Käfer drin sind.
Weil da irgendwelche Käfer drin sind, okay, genau. Ja. Also das ist ja gar nicht zu vermeiden. Die Trauben werden ja nicht abgewaschen vorher. Mhm. Also deswegen ist das so eine Illusion, dass das, es tut mir leid.
Ja, nee, es ist so sehr interessant, ja. Aber dann brauche ich doch auch noch Proteine, tierische, um das zu filtern.
Es gibt die Schönung, da geht es darum, dass man die Trubstoffe aus dem Wein herausbekommt und das kann man unter anderem mit Casein machen, man kann das mit Eiklar machen, man kann das mit der Hausenblase machen, das ist die Schwimmblase eines Fisches, aber das braucht man alles nicht. Ne? Also es gibt ganz viele andere Mittelchen, Bentonit, Aktivkohle es ist jetzt sogar, wenn es mit Casein oder Eiklar gemacht ist, muss das auf dem Etikett vermerkt sein. Also wer da Sorgen hat, weil er Allergiker ist, guckt einfach mal drauf. Aber die meisten Winzer sagen, eigentlich brauche ich ja nicht, es gibt genug andere Mittel. Und da wird also ein Riesenbohai draus gemacht, obwohl eigentlich nur an diesem einen einzigen Punkt in der Weinherstellung, nämlich in der Schönung, andere Mittel verwendet werden müssen, die auch ausreichend zur Verfügung stehen. So,
also nochmal, Schönung heißt, also tierische Bestandteile werden genutzt, um Wein da durchzudrücken und zu filtern, oder?
Es wird dem Wein zugegeben und dann fallen die Trubstoffe aus.
Verstehe.
Aber ja, auch das, was man hineingibt, also auch Gelatine zum Beispiel, ne, das bindet dann eben diese Trubstoffe, die fallen zu Boden im Fass oder im Gärtank und können dann eben abgepumpt werden oder der Wein wird oben abgepumpt, aber die sedimentieren auch von alleine. Also es gibt auch viele Weine, die werden gar nicht geschönt. Da sammelt sich das am Boden. Der Winzer sagt, der Wein oben ist klar genug. Ne? Der ist auch stabil deswegen. Und zieht den einfach von oben ab und unten bleibt dann so ein Schmodder übrig von den Trubstoffen. Aber man kann eben auch sagen, wir wollen ihn richtig, richtig blank machen. Mhm. Und dann gibt man eben was dazu. Und dann fällt das aber auch unten einfach auf den Boden des Fasses. Mhm.
Wir hören eine nächste Frage.
Mein Weinkeller war überschwemmt, unter Wasser. Welche Gefahr besteht, dass da über kurz oder lang etwas durch die Korken durchschlägt?
Das Gute bei Korken ist, dass sie dicht sind, auch in beide Richtungen. Ich meine, der Korken ist es ja gewöhnt, dass er mit Flüssigkeit zu tun hat. Die Gefahr ist bei Flaschen immer, dass man zu viele Temperaturveränderungen hat. Also der Korken bricht, wenn er über eine gewisse Zeit sich zu häufig zusammenziehen und wieder ausdehnen kann. Und irgendwann macht er das nicht mehr mit, wird bröckelig und dann ist es eben vorbei mit der Flasche. Das ist so ein bisschen Gefahr. Also auch wenn man natürlich eine Überschwemmung hat, gibt es eine Temperaturveränderung. Ansonsten muss man gucken, dass der Keller weder zu trocken noch zu feucht ist, damit der Korken einfach immer ordentlich befeuchtet wird, aber auch nicht zu sehr. Aber das Keller überfluten, also die Winzer an der Mosel, das ist ja bei denen fast schon alljährliches Spektakel. Das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es Probleme für die Weinflaschen gibt an der Ahr. Wir erinnern uns an die Flutkatastrophe. Es sind ja viele Keller verschlammt und die Winzer haben die Weine danach, eben weil der Korken sie auch dicht hält, auch danach wieder verkauft. Und das waren dann so Flaschen, wo teilweise noch Schlamm dran war. Das war nicht so ganz erlaubt. So, ne? Später wurde gesagt, das geht nicht, weil da eben auch so Ölreste und auch natürlich auch andere Sachen, die sich im Schlamm gefunden haben, dran waren. Aber das waren zum Beispiel komplett verschlammte Weine aus einer Flut und ich habe die auch getrunken. Das ist das Problem. Da ist der Korken ein Wunderding, was die Sicherung des Weins betrifft.
Was sollte man noch wissen über die Lagerung von Wein? Sie haben in einem anderen Interview ein bisschen ironisch von Ihrem eigenen Weinkeller erzählt, wo Sie eigentlich nichts mehr wiederfinden, ich das richtig verstanden habe.
Das ist schrecklich.
Wie sieht der aus, Ihr Weinkeller?
Voll, der sieht ganz, ganz schrecklich voll aus. Also ich finde da auch nichts mehr. Also es ist so, ich gehe runter und ich weiß manchmal noch so ungefähr, wo was stehen könnte, aber bei vielen Weinen habe ich keine Ahnung. Das hängt damit zusammen, dass man als Weinjournalist, wenn man Proben bekommt von Weingütern oder Weinhändlern, immer von jeder Sorte zwei Flaschen bekommt, die sogenannte Konterflasche. Die ist dafür da, wenn die erste Flasche eben Fehler hat, wie meistens ein Korkschmecker, und dann kann man die zweite aufziehen. Man schickt diese Konterflaschen aber nicht zurück, sondern, weil das ist zu aufwendig, zu teuer, man behält die, man spendet die zum Beispiel für irgendwelche sozialen Zwecke, das geht auch, aber meistens behält man sie, damit man sie später auch nochmal trinken kann und gucken kann, wie so ein Wein sich entwickelt. Das heißt, ich habe ganz viele Einzelflaschen und die haben sich irgendwann so weit gestapelt, dass ich müsste bei einigen Grabungen anstellen, um den Wein zu finden.
Man sollte Wein aber nicht im Kühlschrank lagern, geben Sie als Empfehlung mit.
Nein, da wird er halt erschüttert, kriegt mal Licht und dann wieder kein Licht und dann eben diese ganzen Temperaturschwankungen.
Achso, das heißt auch jedes Türöffnen erschüttert die Flasche genau, zum Beispiel.
Ja. Das ist so, das sind halt Dieven, die Weine, das mögen sie nicht. Ne? Also dann lieber schon irgendwie reinlegen, aber wenn Wein im Kühlschrank ist, dann, man kann das kurzfristig machen, um ihn zu kühlen, so klar, logisch, aber jetzt nicht, dass man grundsätzlich sagt, ich habe da eine Flasche stehen und die trinke ich in 4 Monaten oder so, und die wird dann immer lustig hin und her geschüttelt in der Kühlschranktür. Das wäre, also da tut man dem Wein und sich selber nichts Gutes mit.
Wenn ich eine Flasche Rotwein oder Weißwein angebrochen habe und trinke die möglicherweise über mehrere Tage, wie lange kann ich die dann lagern im Kühlschrank und noch trinken?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich bei den Weinen. Es gibt da so ein paar Grundregeln. Je leerer die Flasche, desto kürzer ist die Zeit, die man sie im Kühlschrank stehen haben kann. Es gibt einige Experten, die sagen, Rotwein hält sich länger. Andere sagen, nee, Weißwein hält sich länger. Also wenn die Flasche, ich sag mal, über die Hälfte leer ist, dann sollte man sie schnell leer trinken. Wenn sie 3/4 leer ist, dann würde ich ihr höchstens einen Tag geben. Ich habe da auch so ein paar genauere Richtlinien in meinem Buch drin stehen. Aber ich würde es einfach grundsätzlich nicht übertreiben mit dem Wein, weil der steht dann eben auch, weil er geöffnet ist, in der Kühlschranktür. Und das ist eine Belastung. Also ein paar Tage geht meist, wenn der Wein gut ist, bei einem schlechten Wein. Diese Industrieweine, die halten halt tatsächlich nicht besonders lange, die fallen auseinander. Ein guter Wein schafft schon ein bisschen was. Ob der besser wird, das ist eine andere Frage.
Lorenz aus Überrot hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. Er sagt, was ist so das maximale Alter eines Weins, bei dem man noch Spaß damit hat? Ich kenne es vom Whisky, dass ab so 18 bis 20 Jahren im Fass der Whisky nicht besser wird, sondern nur stärker nach Fass schmeckt. Die Frage oder die Anmerkung von Lorenz?
Ja, also ich glaube, der älteste Wein, den ich hier getrunken habe, ist ein 1811 gewesen, ein Kometenjahrgang oder sogar der Kometenjahrgang. Das gilt bei Weinen immer als besonders guter Jahrgang. Nicht, dass es dafür irgendwelche Belege geben würde, warum das zusammenhängen muss, dass wenn der Komet vorbeikommt, dass die Weinlese oder die Weinqualität besser ist. Der war noch wunderbar. Jetzt kommen da viele Fragen zusammen. Also bei altem Wein gibt es keine Weine, sondern man sagt, es gibt nur noch Flaschen. Also hat man eine Flasche, die in einem perfekten Keller gelagert worden ist, mit konstanten Temperaturen über 200 Jahre, mit der richtigen Feuchtigkeit und dem Korken, der eben nicht aufgibt, sondern stabil ist. Und man hat einen Wein, der auch von seiner Grundqualität, es kommen ganz viele Punkte zusammen, von seiner Grundqualität so gut ist, dass er das schaffen kann. Dann kann eben Wein auch mal 200 Jahre schaffen. Und man hat danach einen Wein, mit dem man noch wirklich Freude im Glas hat. Es gibt aber auch die Weine, wo man nach 5 Jahren sagt, nee, der schmeckt mir aber nicht mehr. Ne? Also da es muss viel zusammenpassen, damit so ein Wein 200 Jahre hinbekommt, aber möglich ist es.
Wenn ich jetzt einen Wein für 12 Euro sagen wir mal, im Supermarkt kaufe, kann ich aber nicht davon ausgehen, dass ich den noch nach 10 Jahren trinken kann, oder?
Das, auch da würde ich sagen, kommt drauf an. Also wenn Sie einen Schraubverschluss haben und das ist ein guter Betrieb, dann kann so ein Wein auch 10 Jahre machen. Es sei denn, Sie lagern den jetzt bei sich neben der Heizung. So, dann ist der innerhalb kürzester Zeit erledigt. Ne? Aber das, 10 Jahre ist tatsächlich für einen Wein, für einen guten Wein ist 10 Jahre nicht viel.
Eine nächste Frage.
Guten Morgen, meine Frage an den Autor ist, wie lange wird denn noch diese Kunststoffkapsel oben auf der Flasche benutzt? Denn die ist ja eigentlich überflüssig. Vielen Dank.
Ja, das ist ja so ein Ritual, die richtig abzuschneiden und aufzuschneiden, diese Kunststoffkapsel. Ja.
Genau, ja, auch so eines dieser Wein- Zeremonien, die dazugehören, ähnlich wie das Plopp des Korkens, was ja gar nicht gut ist. Man soll ihn ja auch ganz sanft rausziehen. Also wenn es ploppt, dann macht einer was falsch.
Da gibt es einen Begriff in Ihrem Buch dazu.
Und ich glaube, wir sind auf dem Weg, dass diese Kapseln verschwinden werden oder eben auch nicht mehr verpflichtend sind. Teilweise waren die eben auch verpflichtend. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ich glaube, beim Schaumwein waren die eine Zeit lang auch verpflichtend, dass die drüber sein mussten. Es geht ja auch in Richtung Leichtflaschen. Auch das ist ein Thema, ne, weil es gibt viele Flaschen, die sehr, sehr schwer sind. Und es gibt mittlerweile Möglichkeiten, sehr feste oder genauso feste Flaschen zu haben, die eben weniger wiegen und die sind auch auf dem Vormarsch. Ich glaube, diese ganzen Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, die werden sich beschleunigen und dazu gehört auch die Kapsel obendrauf, die ja, ne.
Also die hat mit der Qualität eigentlich nichts zu tun, die hat eigentlich nur was mit Ästhetik zu tun, genau. Schon immer.
Ja, also bei Stillwein ist das so, dass man die gar nicht braucht und
Stillwein heißt was?
Stillwein heißt, dass er nicht sprudelt. So, dann ist es Stillwein. Und bei Schaumwein, wie gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher, aber soweit ich mich erinnere, war die da noch verpflichtend. Die musste drauf sein. Das war halt so eine weitere Sicherheitsgeschichte. Aber das fällt jetzt wohl auch weg. Da kann man sich das auch sparen, da oben was rumzudrehen.
Eine nächste Frage.
Ja, was ist von Weinen zu halten, deren Geschmack man mit Obstsorten gleichsetzt? Obstweine wären dann wohl eine günstige Alternative.
Es wird ja oft von Obstsorten, ja. Es schmeckt nach Pfirsich oder sowas, wird ja auch gesagt. Ne?
Ja, also viele Weine duften nach verschiedenen Obstsorten. Apfel, Pfirsich, Erdbeere, Himbeere. Aber es ist jetzt nicht so, als würden die Obstweine dann genauso duften. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Kern der Frage. Dann kann man sich es auch günstiger machen und einen Obstwein kaufen. Mhm. Also es ist tatsächlich von den ganzen Früchten, mit denen man Wein machen kann, schafft halt keine Frucht die Komplexität. Wie die Weintraube, die ist da wirklich herausragend, wie sie auch den Boden, das Terroir, das Klima, das Wetter spiegeln kann. Das hat man bisher mit Obstweinen nicht hinkriegen können. Auch da gibt es auch eine Entwicklung. Es gibt mittlerweile einige wirklich gute Obstweine. Aber es ist jetzt nicht so, als könnten die dann die Weine ersetzen, weil man eben dann keinen Riesling mehr braucht, der nach Apfel riecht, sondern macht dann eben einen Apfelwein oder so. Der riecht aber eben dann trotzdem wieder anders als der Apfel im Wein.
Eine nächste Frage.
Wein, den schon die Römer tranken, das ist der Elbling. Aber heute würden die Römer ihren Wein kaum wiedererkennen. Die Weine werden immer leichter, wenig Säure, süffige Süße. Das ist der Trend.
Der Elbling, wenn Sie das bestätigen so.
Ja, also bei den Römern hatte der Wein nicht viel Alkohol. Also das muss man mal sagen, die hatten jetzt keine 15% Weine. Das war sogar teilweise unter zweistelligen Bereich. Und gut, auch bei Römern und auch später wurde einige Schindluder auch getrieben. Ich sag das jetzt mal so, was man alles dem Wein zugemengt hat an Kräutern und Honig und was weiß ich alles. Blei zum Teil auch das. Also da wurde richtig gepanscht. Ja, die Römer würden ihren Wein definitiv nicht wiedererkennen, weil wir andere Klimavoraussetzungen haben. Der Wein auch ein bisschen anders hergestellt wird. Wir hatten auch keine Edelstahltanks oder sowas. Ne? Also da hat sich viel geändert. Was stimmt ist, wir haben einen Trend zu Weinen, die weniger Alkohol haben. Das ist auf jeden Fall so. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob es einen Trend nennen würde, aber es gibt eben auch viele, die sagen, ich mag keine Weine mit einer starken Säure. Und der Hörer hat ja den Elbling angesprochen, eine großartige Sorte, wie ich finde, und auch eben eine heimische Sorte der Mosel und eine Sorte, die sehr säurestark ist, weswegen sie sich unglaublich gut für die Schaumweinherstellung eignet. Dafür braucht man das nämlich. Aber aktuell nicht so irre populär, der Elbling, was durchaus daran liegen kann, dass die Leute sagen, ah ja, mit meinem Magen, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so einen Elbling trinke, ist mir zu viel Säure und so. Ich glaube, man muss immer sehen, dass Wein auch Trends unterworfen ist. Mhm. Und jetzt gibt es eben gerade einen Trend, der sagt, ja, wir wollen Weine haben mit weniger Alkohol und vielleicht ein bisschen bekömmlicher. Das ist ja so ein ganz klassisches Wort dafür, ein bekömmlicher Wein, der eben nicht so viel Säure hat. Das kann sich auch wieder drehen. Also ich würde da ganz beruhigt sein und ich glaube, ich würde hoffen, dass die Römer einige der Weine, die heute von der Mosel kommen, auch zu schätzen wissen.
Ein weiterer Trend ist Champagner im Discounter kaufen und glauben, man habe da ein gutes Geschäft gemacht. Aber da sind Sie sehr eindeutig in dem Buch, was das angeht.
da bin ich tatsächlich sehr eindeutig. Also es gibt keine Frage, die mir in meinem Weinjournalistenleben so oft gestellt worden ist wie: Darf ich den Discounter jetzt nennen oder muss ich da irgendwie drüber piepsen?
Man kann ihn sich vorstellen, vielleicht sollte
okay.
man
nicht ist nennen. Ist der Champagner von XYZ wirklich gut? Und dann muss ich immer sagen, nee, weil der hat vielleicht wieder irgendwo bei Stiftung Warentest oder sonst wo gut abgeschnitten, aber was Discounter eben manchmal machen, ist, das sieht aus, als wäre es ein Champagner von einem Champagnerhaus. Mhm. In Wirklichkeit ist es eine Eigenmarke des Discounters. Der kauft dann Losmengen auf, kauft also Chargen auf an Champagner, pappt das eigene Etikett drauf und verkauft die. Und wenn es irgendwie einen Wettbewerb gibt, wo die den einschicken, dann wissen die schon ganz genau, welche Charge besser ist als die anderen und schicken den Wein dahin. Aber es kann eben jedem Kunden passieren, er kauft im Discounter, hat oben eine Flasche und die schmeckt ihm vielleicht und dann geht er wieder hin und kauft wieder, hat oben noch die letzte Flasche, die er rausnimmt, darunter ist ein anderes Paket und der schmeckt aber anders, weil es eine andere Charge ist. Dann muss man halt gucken, ist es dieselbe Losnummer, das kann man hinten ersehen. Aber es ist halt Roulette, ne? Es ist so ein bisschen, ich glaube im Buch habe ich geschrieben, es ist russisch Roulette, welche Flasche man dann hat und dann halt wirklich lieber den Winzer Champagner oder vom Champagner ausnehmen oder von einem deutschen Betrieb, wo man einfach weiß, okay, das ist aber auch wirklich dasselbe Produkt, da muss ich keine Sorgen haben.
Hier im Saarland hört man auch oft den Satz, dieser oder jener Cremant, der ist so gut, da brauchst du keinen Champagner.
Ja.
Können Sie das auch bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele, viele Sekte und viele Cremants, die der Qualität von Champagner in nichts nachstehen. Ich würde sagen, in der absoluten Spitze bekommen wir die Champagner vielleicht noch nicht ganz so, aber es gibt einige Betriebe, die sehr, sehr nah dran sind. Aber gerade im Unterbau ist die Champagner häufig total überteuert. Also weil da zahlt man einfach für den Namen und das Renommee. Champagner ist so ein starkes Brand weltweit. Und da ist man wirklich ganz, ganz häufig mit dem Cremant und dem Sekt viel, viel besser und viel günstiger bedient als damit.
Was wäre ein sinnvoller Champagnerpreis? Also 40 Euro kostet ja, glaube ich, ich kaufe keinen Champagner, aber ich meine, um die 40 Euro kostet er mit dem orangenen Etikett, den viele Menschen kennen. Also das muss man dann auch ausgeben, wenn man diesen Luxus sich gönnen will.
Genau, also wie beim Discounter gibt es manchmal günstigere, aber man zahlt halt immer für den Namen mit und selbst wenn man diesen orangefarbenen für 40 Euro, da würde ich tatsächlich lieber einen schönen Winzer Champagner für 15 Euro kaufen, da habe ich mehr Spaß mit.
Eine weitere Frage.
Man sagt Wein gesundheitliche Potenzialen nach. Gleichzeitig wird er in der Saison aber mehrfach gespritzt. Welche Spritzmittel sind das und sind die ausreichend getestet auf ihre möglichen schädlichen Wirkungen?
Das mit dem Gesundheitspotenzial haben Sie eben schon relativiert, aber das mit dem Spritzen hatten wir noch nicht.
Ja, also eine große Frage. Wie gesagt, wir hatten ja früher, dass es diese Trinkempfehlung gab, die beruht auf dem französischen Paradox. Also, dass man gesehen hat, Mensch, die Franzosen Die hauen sich fetthaltige Speisen noch und nöcher hinter die Binde und trinken viel. Warum haben die weniger Herzerkrankungen als andere Länder, die weniger fettig essen? Und dann war eine der Antworten, und die wurde sehr schnell populär, es liegt am Wein. Also weil die Franzosen Wein trinken, ist es gut fürs Herz. Und dann gab es eben auch Untersuchungen, die das belegt haben. Da geht es unter anderem um Polyphenole, die freie Radikale einfangen. Ja, ist also, wie gesagt, unterm Strich sollte man Wein nicht aus Gesundheitsgründen trinken. Es ist eher schädlich. Die Spritzmittel, die eingesetzt werden, die sind alle getestet. Also da muss man keine Sorgen haben. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr strenge Richtlinien, wann man zum Beispiel spritzen darf. Also es ist jetzt nicht so, dass der Winzer spritzt und eine Woche später holt er die Trauben rein oder so. Da müssen Abstände eingehalten werden. Und da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man sich quasi, Insektenschädlings Mittel qua Wein ins Haus holt. Es gibt immer mal wieder Skandale. So, vor einigen Jahren gab es einen in Bordeaux, da ging es aber darum, dass die gespritzt haben und dass die Spritzmittel dann, ich glaube, im Kindergarten oder Schule rübergeweht wurden. Und die Spritzmittel können schon ziemlich heftig sein, aber eben durch die Spritzabstände landen sie eben nicht in nennenswerten Mengen im Wein. Also da würde ich tatsächlich sagen, seien Sie ruhig beruhigt. Da ist jetzt nicht so, dass Sie da irgendwelche Sorgen haben sollten.
Sie haben die Franzosen erwähnt und die Weintrends. Ich habe jetzt gelesen, die Franzosen konsumieren immer weniger Wein, ausgerechnet Frankreich. Traurig. Gerade die jungen Menschen trinken da weniger Wein. Man liest, das hat zu tun, was mit einer sich verändernden Gesellschaft. Es gibt kaum noch traditionelle Mahlzeiten, bei denen Wein auf den Tisch kommt. Kultur des Weintrinkens wird in der Familie nicht mehr weitergegeben. Immer mehr Single-Haushalte. Ist in Deutschland, da hat man den Eindruck, es gibt so viele junge, ja, poppige Winzer, die den Wein so neu vermarkten. Ist in Deutschland eine andere Entwicklung zu beobachten?
Ich glaube, grundsätzlich ist diese Entwicklung weltweit zu beobachten, dass wir durch diesen starken Wellness- und Gesundheitstrend vorsichtiger mit dem Alkohol sind, was auch gut ist. Also ich finde, das ist grundsätzlich eine gute Entwicklung. Wenn natürlich jetzt die Jugendlichen stattdessen auf Alkopops springen, dann ist es wieder keine gute Entwicklung. Dann würde ich mir wünschen, sie trinken das Glas Wein oder die Weinschorle. Es gibt gegenläufige Entwicklungen. Es gibt also ganz viele junge Genießer, die Spaß daran haben, sich mit Wein auseinanderzusetzen. Das sieht man eben auch tatsächlich an der Veränderung der Etiketten. Früher hatte man so diese klassischen mit Wappen, die kannten wir alle aus dem Supermarkt. Mittlerweile haben die hippe Namen und tolle Etiketten und es wird so ein bisschen mehr in Richtung unbeschwerter Weingenuss gegangen, um so diese Schwellenangst, die man vor dem großen Weinkosmos, was man alles wissen muss über Jahrgänge und Lagen und sowas alles, sonst darf man ja gar nicht trinken. Das wird so ein bisschen abgebaut und dann gibt es aber auch einen Trend, der sagt, nee, wir lassen das ganz sein mit dem Wein, deswegen dieser Trend zu entalkoholisierten Weinen, der ist auch da. Ich glaube, die laufen gerade so ein bisschen parallel, aber insgesamt weltweit, das zeigen die Statistiken klar, nimmt der Weinkonsum ab.
Sie schreiben auch so ein bisschen, machen sich drüber lustig, dass der Wein auch mit einer sehr poppigen Sprache heute verkauft wird. Also schöne Beispiele, da wird dann geschrieben, der Wein hat Grip. Oder am besten hat mir gefallen, der Wein ist trinkig und er bietet minimalen Schluckwiderstand. Ist das ein Witz von Ihnen oder schreibt das tatsächlich so jemand? Der Wein bietet minimalen Schluckwiderstand.
Ja, genau. Ja, weil man nicht süffig sagen darf. Ne? Also das ist ja so ein Wort, das ist ja bar, genau wie lecker darf man nicht sagen beim Wein und dann aber minimaler Schluckwiderstand, da weiß dann jeder auch, was gemeint ist und das wird auch in der Szene durchaus häufiger mal gesagt.
Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Welche Tipps haben Sie denn Menschen, die gerne ein bisschen mehr über Wein erfahren wollen und sich da reinarbeiten wollen? Natürlich, das Buch ist sinnvoll zu lesen. Dann haben Sie ja gesagt, ein narratives Getränk. Also das soll im Gespräch mit anderen passieren und im Gespräch mit dem Winzer nach Möglichkeit? Oder ja, welche konkreten Tipps haben Sie?
Ich glaube, das ist der Königsweg. Also wirklich zu den Winzerinnen und Winzern fahren oder zu den Winzergenossenschaften hingehen, probieren, sich wirklich hinterfragen, was schmeckt mir und auch nicht unbedingt danach gehen, was andere sagen, was jetzt toll wäre. Es gibt ja ähnlich wie bei Musik, wir erinnern uns vielleicht an unsere Jugend und dann gab es irgendwie Leute, die wir toll fanden, die hörten bestimmte Musik und dachten wir, die müssen wir auch gut finden. Aber eigentlich so richtig gefiel uns vielleicht gar nicht. Und bei Wein gibt es das auch. Ne? Dann heißt es ja, Bordeaux ist das Tollste, musst du trinken. Und man trinkt dann vielleicht ein und denkt, nee, so richtig ist es das nicht. Und trinkt es aber irgendwie weiter, weil das gehört sich so. Und ich muss wirklich sagen, einfach ganz, ganz deutlich auf den eigenen Geschmack hören und sich bloß nicht reinreden lassen, wenn einer sagt, wie, du trinkst Wein mit Restsüße, das ist aber nicht gut oder wie, du trinkst Vino Verde, das ist so alles Plörre oder was weiß ich, wirklich nicht hinhören, sondern einfach gucken, was schmeckt mir, vergleichen, vielleicht auch mal eben 2-3 Euro mehr ausgeben, das kann einfach mal gucken, ob sich das für einen selber lohnt Und eben der Besuch, das ist ja der Riesenvorteil, den wir haben in Deutschland, dass der nächste Winzer, sei denn wir wohnen jetzt irgendwie auf einer Nordsee, Hallig, nicht so weit weg ist und einfach hingehen und mit dem reden und fragen, warum schmeckt der denn jetzt so? Und ich finde, je mehr man über Wein weiß, desto faszinierender wird das. Und auch wenn man mal da gewesen ist, wo der Wein entsteht, dann hat man da eine ganz andere Verbindung.
Wobei Sie auch schreiben, wenn man als Weinnovize sich nun ausgerechnet einen sehr, sehr teuren, sogenannten großen Wein besorgt, dann ist gerade die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man auch eigentlich enttäuscht wird.
Oh ja, oder? Oh ja, das habe ich am eigenen Leib erfahren müssen. Ich habe da gedacht, jetzt hole ich mal einen großen Champagner und gebe mal richtig viel Geld aus, habe mir dann Röderer Kristall gekauft und dachte, jetzt geht die Sonne auf in meinem Leben. Und dann, ich habe den Wein überhaupt nicht verstanden, weil mir die ganzen Zwischenschritte gefehlt haben. Ich dachte, der ist aber sauer und der ist aber leer. Was ist denn da jetzt so toll dran? Und das ist wirklich keine gute Idee, direkt in die Vollen zu gehen. Man muss dann schon so eine gewisse Lernkurve, um die kommt man nicht drum hin, aber die ist doch schön beim Wein. Also ist doch schön, sich da so ranzutrinken und irgendwann zu sagen, jetzt gebe ich vielleicht einen Huni aus für einen Wein, was einigen wahnsinnig viel erscheint, ist es ja auch. Und aber dann eben sagt, Mensch, der Wein ist so toll, das hat sich jetzt auch gelohnt.
Dankeschön, Carsten Hent. Besten Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Köln.
Danke Ihnen.
Gebrauchsanweisung für Wein ist der Titel des Buches. Pieper, Taschenbuch, 224 Seiten, kosten 16 Euro. Kommende Woche unser Thema Fisch in Seenot, über den sorgsamen Umgang mit einer gefährdeten Ressource. Die Autoren berichten darüber, welche Wirkung die Klimakrise auf Fische hat, wie der Mensch ihre Bestände durch Überfischung bedroht und wie Mikro- und Makroplastik nicht nur den Tieren, sondern auch denen, die sie verzehren, schaden. Ist es überhaupt noch politisch korrekt, Fisch zu essen? Welche Rolle spielen Bio-, Aquakultur- und Nachhaltigkeitszertifikate? Wie könnte eine nachhaltigere Fischerei aussehen? Das sind Fragen von kommender Woche mit meinem Kollegen Jochen Marmitt. Ich bin Kai Schmieding. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich empfehle unseren Podcast in der ARD Audiothek und ich wünsche Ihnen einen schönen, geruhsamen Sonntag. Tschüss.
ARD.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn ihr keine Fragen an den Autorsendung verpassen mögt, dann abonniert uns doch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr viele weitere Folgen unserer Sendung, Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und wenn ihr unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben wollt, Sachbücher zu gewinnen, sendet eure Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. @sr.de. Und jetzt habe ich noch einen Tipp. Jazz oder Hip-Hop, Akustik oder Elektro, energisch oder entspannt, smooth oder kantig. Alles Geschmackssache. Und deshalb geht Roland Kunz mit euch im Musikpodcast Interpretationssache auf Hörabenteuer. Jede Woche sucht er einen Hit aus und zwar gleich in mehreren Versionen. Manche krachen, manche berühren, manche überraschen und alle werfen ein ganz eigenes Licht auf den jeweiligen Song. Nebenbei findet Roland raus, warum Kate Bush den Titel von Running Up That Hill ändern musste, welche Geheimnisse und doppelten Böden sich im House of the Rising Sun verbergen, wie viele Notizbücher Leonard Cohen für seinen Song Halleluja gefüllt hat, bis er zufrieden war, und warum zum Beispiel Maurice Ravel behauptet hat, er hätte ein Meisterwerk geschrieben, nur halt ohne Musik. Interpretationssache, montags in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.